Amen. Gott segne dich.
Ja, ich darf euch auch ganz herzlich begrüßen. Es ist schön, dass ihr da seid. Ich darf heute zu euch sprechen. Und zwar ist mein Thema, habe ich überschrieben, mit einem Vers, ein Teil eines Verses aus der Bibel, das ihr bestimmt kennt. Und zwar: brannte nicht unser Herz, als er zu uns sprach. Und ich möchte zum Anfang, bevor ich euch so ein bisschen Einblick reingebe, wo wir uns heute hinbewegen wollen und was wir uns so anschauen wollen, mit euch die Bibelstelle lesen, in der dieser Vers auch vorkommt. Und da dürft ihr mit mir mal die Bibel aufschlagen. Und zwar im Lukas, Kapitel 24. Ich warte gerade, dass ihr Zeit habt, das aufzuschlagen. Lukas, Kapitel 24. Ab Vers 1. Hier steht: an dem ersten Wochentag aber, ganz in der Frühe, kamen sie zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt, und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlendem Gewand bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen: was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferweckt worden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte: der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte, und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündeten dies alles den Elfen und den übrigen allen. Es waren aber die Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die übrigen mit ihnen. Sie sagten dies zu den Aposteln. Und diese Reden schienen ihnen wie Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf, lief zur Gruft, und als er sich hineinbeugt, sieht er nur die leinenen Tücher, und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt, und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er aber sprach zu ihnen: was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: was denn? Sie aber sprachen zu ihm: dass von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort, vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die Hohenpriester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind und, als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: o ihr Unverständigen, im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten: bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan, und sie erkannten ihn. Und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander: brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. und sie fanden die Elf und die mit ihnen waren versammelt. Die sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Also mich hat es irgendwie die letzte Zeit immer wieder in diese Bibelstelle reingezogen und ich habe wirklich gedacht, der Herr möchte uns irgendwas sagen. Und habe dabei festgestellt, dass ich an drei wesentlichen Punkten so hängen geblieben bin, sozusagen beim Lesen, wo es in mir erstmal einen Stopp ging und ich darüber nachgedacht habe. Und ich möchte einfach mit euch diese Stellen angucken und gucken, was das mit dem brennenden Herzen so auf sich hat. Und die erste Stelle, an der ich so innerlich gestoppt habe, das finden wir in Lukas 24 ab dem Vers 5. Und zwar steht hier, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden, auferweckt worden. Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier. Da habe ich erstmal gestoppt, habe ich gedacht, ja, das hat ja auch was für uns zu heißen. Was bedeutet das? Jesus ist der Lebende. Er ist der, der auferweckt worden ist. Und warum sollte man den, der lebt, unter den Toten suchen? Und was bedeutet das für uns? Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Und ich habe gedacht, eigentlich geht es darum, Jesus in etwas zu suchen, wo er nicht ist. Weil dieser Engel, der den erschienen ist, den Frauen, die Jesus gesucht haben, er hat gesagt, er ist nicht hier. Er ist nicht unter den Toten. Er ist nicht hier. Und das gilt auch so für uns, wenn wir wissen, wenn wir Jesus in etwas suchen, wo er nicht drin ist, da können wir ihn nicht finden. Er ist nicht da drin. Und ich habe mich damit beschäftigt und mir angeschaut, was nennt die Bibel denn Tod? Ja, weil hier steht ja, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Was nennt die Bibel denn Tod? Wo könnten wir Jesus suchen, was aber tot ist, wo Gott uns sagt, da ist er nicht zu finden? Und die Bibel nennt verschiedene Dinge tot. Einmal nennt sie den alten Menschen tot, ne? Der wir waren, bevor Jesus in unser Leben kam, bevor wir mitgekreuzigt wurden mit Jesus. Dieser alte Mensch ist mitgekreuzigt mit Jesus und er ist tot, der lebt nicht mehr. Das ist tot. Dann ist Religion tot, ne? Nennt uns die Bibel Gesetzeswerke, dass wir daraus keine Erlösung empfangen. Religion, Gesetzeswerke ist tot, wenn es nicht aus dieser Beziehung zu Jesus heraus geschieht. Und die Bibel spricht von toten Werken. Das sind eigene Werke, das ist all das, was wir tun können, was nicht aus der Kraft Gottes geschieht, was nicht aufgrund eines Redens und Auftrags von Gott geschieht. Alles, was wir machen, was nichts mit der Beziehung zu Jesus zu tun hat. Das nennt die Bibel, das ist ein eigenes Werk. Dinge, die wir tun, wo Jesus nicht mit drin ist. Oder auch Dinge, habe ich drüber nachgedacht, wo Gott vielleicht mal drin war, wo er gesagt hat, heute oder gestern ist er mir da drin begegnet, was ich in der Art, wie ich Lobpreis gemacht habe oder wie auch immer, in verschiedenen Sachen. Und dann ist man so geneigt, es immer wieder so zu machen, wie man es gewohnt war, weil man ja wusste, da drin ist mir Gott schon begegnet. Also macht man es immer wieder so, aber sucht gar nicht mehr den Herrn da drin, sondern es ist wie so zu einer Routine geworden. Vielleicht kennt ihr das, ich kenne es schon in verschiedenen Bereichen, was sich wie so automatisiert. Und Gott sagt, ich möchte was Neues machen, ich möchte dir heute neu begegnen. Und wir sollen uns mit unserem Herzen nach ihm ausstrecken und ihn nicht in Dingen suchen, die vergangen sind, sondern jeden Tag neu. Das heißt, seine Gnade ist jeden Tag neu. Er ist jeden Tag neu bei uns und er möchte Neues wirken. Und ich möchte auf diese drei Sachen, diesen alten Menschen und Religion und auch diese toten Werke nochmal eingehen, dass wir uns das ein bisschen genauer anschauen. Und zum Ersten möchte ich was sagen zu unserem alten Menschen. Und ich glaube, dass es manchmal so ist, dass viele Gläubige an diesem Punkt stehen bleiben, an dem Tod Jesu stehen bleiben. Jesus ist gekreuzigt. Und es gibt ja auch hier viel im Land diese Kreuze, wo Jesus dranhängt, ne? So eine Figur, wo Jesus am Kreuz dranhängt. Aber das stimmt nicht. Jesus ist gestorben am Kreuz. Ja, das ist ein Teil, aber er ist wirklich auferstanden. Er ist nicht in den Toten. Der Engel sagt, er ist nicht hier. Er ist nicht hier. Er ist nicht unter den Toten. Und ich glaube, dass es für uns wichtig ist, dass wir in unserem Glaubensleben uns danach ausstrecken, dass wir nicht stehen bleiben bei diesem Punkt. Klar, er hat uns die Sünden vergeben und das ist absolut notwendig und das ist das Entscheidende, um in sein Reich zu kommen, ihn anzunehmen und diese Vergebung anzunehmen. Aber dass wir nicht da stehen bleiben, dass wir diesen Aspekt, dass Jesus auferstanden ist, das gehört genauso dazu. Und Jesus möchte nicht, dass wir so leben, als wenn, das ist das eine, was er gemacht hat, er hat für unsere Sünden bezahlt, er ist gestorben und das war's. Sondern er ist wirklich auferstanden. Er ist nicht unter diesen Toten, sondern er lebt. Und Jesus hat uns da eine Zusage gegeben, dass er wirklich lebt und dass er hier ist, dass er bei uns ist. Und zwar im Matthäus 28, im Vers 20. Matthäus 28, 20. Heißt gegen Ende des Satzes, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich bin bei euch. Wie schön. Jesus ist nicht bei den Toten geblieben. Jesus ist wirklich auferstanden und er ist bei uns. Er ist heute bei uns. Er lebt. Er ist dieser Lebende. Und er hat die Vergebung für uns bewirkt. Aber er hat in diesem Geschenk, was er für uns hat, ist dieser Aspekt auch drin, dass er uns neues Leben gegeben hat. Dass wir eine neue Kreatur sind, dass wir eine neue Schöpfung sind. Und es geht nicht darum, auch wenn das heißt, such den Lebenden nicht in den Toten, dann glaube ich, dass es für uns bedeutet, dass wir nicht zurückblicken in uns. Für mich? Bin ich wieder da? Gut. Dass wir nicht zurückgucken in unser altes Leben und gucken, wie war unsere alte Natur beschaffen. Das ist vollkommen uninteressant. Gott hat uns neu gemacht. Und wir können nicht versuchen, Gott in unserem alten Leben zu finden oder in alten Verhaltensweisen, indem wir in das zurückkehren, wo wir herkommen, wo Gott uns raus erlöst hat. Wir werden ihn da drin nicht finden. Wir werden da drin kein Leben finden. Das heißt, er ist nicht hier. Er ist nicht in diesem Toten. Er ist nicht in dem Vergangenen. Da ist er nicht. Und wir sollen nicht in diesen Verhaltensweisen oder Dingen, die uns vielleicht immer mal wieder so zurückwerfen, das ist nicht unser Blick, das ist nicht unser Leben, sondern er ist wirklich unter den Lebenden, er hat uns was Neues gegeben. Und die Bibel sagt, dass wir in diesem Neuen, was wir gekriegt haben, dass wir da drin wandeln sollen. Und das finden wir im Römer 6, Vers 4. Römer 6, Vers 4, da geht es um die Taufe. Und da steht, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, also unser alter Mensch, der mitgekreuzigt wurde, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Also die Bibel sagt uns hier, das ist unsere Identität, das ist das, wofür wir jetzt gemacht sind, um in dieser Neuheit, die er uns geschenkt hat, die da ist, darin zu wandeln. Und darin ist er zu finden, weil er ist nicht im Toten, sondern im Lebendigen zu finden. Darin ist er zu finden. Darin sollen wir wandeln. Und dann heißt es weiter in Vers 5, denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Das finde ich so schön, dieses Verwachsen mit der Gleichheit seines Todes. Das heißt, wir haben Anteil an dem Werk, was Jesus am Kreuz gemacht hat, an dem Tod, den Jesus für uns gestorben ist. Wir haben Anteil daran, weil unsere Sünden, unsere alte Natur, unser alter Mensch mit Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Daran haben wir Anteil. Unser alter Mensch ist mit Jesus gestorben. Und genauso wie wir daran Anteil haben, sagt die Bibel, wir sind verwachsen, auch mit der Gleichheit seiner Auferstehung. Auch daran haben wir diesen Anteil. Er ist auferstanden, er ist dieses Leben und das hat er uns geschenkt. Genauso bleiben wir nicht stehen dabei, dass uns die Sünden vergeben worden sind, sondern wir wollen in dieser Neuheit des Lebens wandeln, dem, was Gott für uns hat. Und dann steht weiter in Vers 8, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und ich glaube, dass es dass es auch darum geht, in unserem Glaubensleben tagtäglich, in den Dingen, dass wir das erkennen, einmal in dem alten Menschen, aber auch überhaupt in alten Verhaltensweisen oder vielleicht in Dingen, wo Gott sich uns schon offenbart hat. Das sind schöne Erinnerungen, die sollen wir auch nicht vergessen und da sind Zeugnisse. Aber ich glaube, dass Gott uns auch herausfordert und sagt, gewisse Dinge, die haben wir getan und Gott sagt, jetzt möchte ich was Neues machen. Ich möchte dir neu begegnen. Heute möchte ich dir neu begegnen. Heute ist es nicht, gehen wir den nächsten Schritt. Der ist nicht gleich wie gestern. Das ist neu. Und dass wir uns danach ausstrecken und dass wir nicht nur auf dieses Vergangene gucken, das uns vielleicht dann auch manchmal wie in so eine Routine reinbringt in Dingen, die wir tun, wo wir denken, ist Gott da eigentlich noch drin? Ist er da drin? Ist da Leben drin? Und dass es wichtig ist, dass wir uns nach Jesus orientieren, weil es heißt, dass Jesus Christus das Leben ist. Und wenn wir nicht da sein wollen, wo der Tod ist, sondern wo das Leben ist, dann müssen wir da sein, wo Jesus ist. Und er ist wirklich dieses Leben. Und so sollen wir nicht im alten Leben, sondern in dem neuen. Und die Bibel sagt in 2. Korinther 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also nicht, das Alte existiert weiter, ne? Mal im Alten, mal im Neuen, sondern sagst, das Alte ist vergangen, das ist vergangen. Es ist ausgelöscht, es ist gestorben. Neues ist geworden. Und ich glaube, dass Jesus jeden Tag was Neues für uns hat. Dass wir uns immer wieder danach ausstrecken, dass es ja immer wieder neu in das hineingehen, wo Gott sagt, da drin möchte ich dir heute begegnen. Jesaja 43 ab Vers 18. Jesaja 43 ab Vers 18 sagt bis 19, denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene, achtet nicht. Ne? So dieser Blick, nicht nach hinten. Achtet nicht darauf, siehe, ich wirke Neues, jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Das finde ich auch so stark. Also, dass er einmal sagt, es kommt was Neues, ich habe was Neues für euch und es sprost auf. Erkennt ihr es nicht? Es ist ja nicht immer so, dass wir sagen, Gott hat was Neues und ich erkenne alles. Ja? Und diese Bibelstelle, da werden wir das uns nachher noch auch genau anschauen, da heißt es ja auch, dann kommt Jesus und ihre Augen waren gehalten. Sie haben ihn nicht erkannt. Das wird unser nächster Punkt sein, in den wir gehen. Aber vorher möchte ich noch was sagen zur Religion. Ich habe gesagt, das ist auch etwas, was die Bibel tot nennt. Und Religion ist eigentlich alles das, was wir tun, was nicht aus dieser Beziehung zu Jesus heraus geschieht. Alles, was einfach nur Buchstabe ist, ja, wie das Wort. Man sucht nicht diese Beziehung zu Gott. Vorher hat man komplett ohne das Wort gelebt vielleicht. Jetzt versucht man nur Dinge einzuhalten, aber nimmt Gott nicht dazu, hat diese Beziehung nicht zu ihm. Das ist nicht das, was er hat. Er sagt, in ihm ist das Leben und wir sollen Dinge aus ihm heraus tun. Uns geht nicht darum zu gucken, nur im Gesetz, okay, jetzt bin ich neu geworden, was darf ich, was darf ich nicht, was darf ich, was darf ich nicht, das ist überhaupt nicht unser Leben. Sondern Gott sagt, ich habe was Neues in dich reingegeben, eine neue Natur und ich will von innen heraus in dir was Neues wirken. Und durch diese Gemeinschaft mit Gott werden wir ja auch verwandelt und wollen wir gewisse Dinge gar nicht mehr oder wollen wir gewisse Dinge neu tun, das ist was von innen heraus geschieht, diese Veränderung, wo wir nicht nach Gesetzeswerken gehen, nicht nach diesem Toten, sondern nach diesem Lebendigen, wo wir ihn brauchen, wo er uns begegnen will. Und so wollen wir nicht den Buchstaben suchen, sondern wir wollen wirklich den Geist da drin suchen, weil Gott sagt, mein Wort, das ist nicht nur einfach ein Buchstabe, ein Wort wie jedes andere Buch. Das ist kein bloßer Buchstabe, das ist Geist und das ist Leben. Und nimm das Wort, das Geist und Leben ist, nimm es nicht als Buchstaben, fordert er uns auf. Und das finden wir im 2. Korinther 3, Vers 6. 2. Korinther 3, Vers 6. Da steht, Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Das ist genau wieder dieses Todleben. Ne? Da, wo kein Leben drin ist, ist dieser Buchstabe. Wenn man nur versucht, das muss ich tun, das darf ich nicht, das darf ich. Man geht nur danach und hat gar nicht diese Beziehung zu Jesus. Und da drin ist aber das Leben. Er sagt, der Geist macht lebendig. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist das Leben. Da, wo Jesus ist, da ist wirklich das Leben. Danach sehnt sich auch Gott nach dieser Beziehung zu uns. Und so ist die Frage, was suchen wir? Wir haben das gelesen mit den Frauen, die in das Grab gingen und sie haben den Lebenden unter den Toten gesucht. Und für uns auch so die Frage, was suchen wir? Suchen wir das Tote? Eigentlich nicht, ne? Wir wollen ja nicht irgendwie die Erfüllung von Gesetzen und Pflichten suchen, sondern wir wollen wirklich den Geist suchen, der lebendig ist. Der Dinge in uns wirkt und bewirkt, der uns begegnen möchte und der wirklich Leben ist. Und wir werden Jesus niemals in dem finden, was tot ist. Wir werden ihn nicht in dem finden, was kein Leben ist. Der Engel sagt, und das ist so ein Wort, was mir immer wieder so durchgeklungen ist in meinen Gedanken, er ist nicht hier. Wenn man das mal auf sich wirken lässt, es kam immer wieder, er ist nicht hier. Er ist nicht hier. Du kannst ihn da nicht finden, weil er da nicht ist. Er wird auch nicht da reingehen oder da irgendwann sein, sondern wir werden ihn nicht da finden, er ist nicht hier. Das ist eine krasse Aussage, finde ich. Ja, und dieses in Neuheit des Lebens wandeln, das ist, Gott stellt sich darunter vor, mit ihm zu wandeln. Diese Neuheit ist, vorher haben wir ohne Gott gelebt, jetzt leben wir mit Gott. Gott sagt, in dieser Neuheit des Lebens wandeln heißt, in dem, was neu geworden ist in uns und mit Gott. Das ist schön. Mit Gott dürfen wir leben und da ist wirklich das Leben. Ja, und dann ist es ja so, hatte ich ja gerade schon so gesagt, dass es Gott möchte uns begegnen. Erkennen wir ihn auch? Er sagt im Jesaja, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht? Und ich glaube, dass es nicht nur die Emmaus-Jünger betraf, die Jesus nicht erkannten gleich, sondern dass es uns genauso betrifft. Und deswegen wollen wir uns das mal angucken, weil da steckt ja was für uns drin, eine Botschaft für uns. Und zwar finden wir das in Lukas 24 ab Vers 15, Verse 15 und 16. Lukas 24, 15 bis 16. Und es geschah, während sie sich unterhielten, also die beiden Jünger jetzt, die auf dem Weg waren, und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Wow, da hat es bei mir auch erstmal nochmal einen Stopp gemacht und da habe ich gedacht, darüber muss ich doch nachdenken. Jetzt, erst ist es so, man sucht Jesus und findet ihn nicht. Dann kommt Jesus, er ist da und man erkennt ihn nicht. Wie schade. Erst sucht man ihn und findet ihn nicht, dann kommt er, ist da und man erkennt ihn nicht. Das ist ja nicht so, wie wir leben wollen. Und ich habe mich gefragt, und das sind viele Fragen, die ich einfach so in den Raum reingeben möchte, woran liegt das? Vorweg vielleicht nochmal auch, dass wir uns das Herz von Jesus angucken. Sie haben ihn in dem Toten gesucht, haben ihn nicht gefunden. Aber Jesus hat dieses Verlangen in dem Herzen gesehen. Sie wollten aber Jesus suchen. Und deswegen kommt Jesus, will ihnen begegnen, auch wenn sie ihn erst nicht erkennen. Aber dieses Herz von Jesus, das guckt, wo sind Herzen, die mich suchen? Wo sind Herzen, die Ausschau halten nach mir? Auch wenn wir ihn vielleicht erst im Falschen suchen. Aber wenn dieses Herz dabei bleibt zu sagen, ich suche den Herrn, ich will ihm begegnen, dann kommt Jesus. Und er nähert sich. Und das finde ich so schön, dass... ja, das darf man nicht übersehen. Jesus kommt einfach und begegnet den Jüngern. Und die Frage ist, was hat ihnen diese Augen gehalten? Was war das? Was hat es bewirkt, dass diese Augen gehalten wurden? Warum haben sie ihn nicht erkannt? Und ich habe mir ein paar Fragen dazu gestellt. Eine Frage, ich habe mich gefragt, rechnen wir mit Gottes Gegenwart? Oder sind wir da stehen geblieben, dass wir gesagt haben, wir haben ihn gesucht, wir haben ihn nicht gefunden? Ja, die Jünger haben ihn gesucht, haben ihn nicht gefunden. Schade. Oder strecken wir uns weiter danach aus, zu gucken, wo ist er? Er ist ja da, ja? Es ist ja nicht so, dass wir hier irgendwie im Leeren rumsuchen müssen. Er ist ja ganz nah. Aber rechnen wir mit seiner Gegenwart? Er ist da, aber rechnen wir damit, dass er sich uns offenbaren will, dass er sich uns zeigen will, dass er zu uns reden will, dass er uns Neues offenbaren will, Neues sagen will? Und Jesus sagt, und das passt so schön zu dem, was der Herbert auch nach dem Lobpreis gesagt hat, dieses Jesus ist auferstanden und er ist hier. Und Jesus gibt uns wirklich diese Verheißung in Matthäus 18, 20. Matthäus 18, 20. Er sagt, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Also wir dürfen wirklich damit rechnen, dass Jesus in unserer Mitte ist, weil wir uns in seinem Namen versammelt haben. Und wir haben uns nicht nur in seinem Namen versammelt und sagen, wir machen einen eigenen Gottesdienst, sondern wir haben uns in seinem Namen versammelt, weil wir ihn suchen, weil wir mit ihm sein wollen, weil wir da sein wollen, wo das Leben ist. Und Jesus sagt, ich habe es euch verheißen. Ihr versammelt euch in meinem Namen und ich bin in eurer Mitte. Damit dürfen wir einfach rechnen, auch heute, dass er wirklich in unserer Mitte ist, dass er hier ist. Und ich glaube, dass überall da, wo Gläubige zusammenkommen und dieses Ziel haben, wie auch diese Emmaus-Jünger, die zusammen auf dem Weg waren und die haben sich unterhalten über das Wort, die waren in dem Wort. Und Gott sagt, das Wort, das ist Jesus, Jesus ist das Wort. Das heißt, wenn wir auch im Wort sind, da zusammen auch im Wort sind, da ist er in unserer Mitte. Das ist die eine Frage, die ich mir gestellt habe. Rechnen wir damit, dass Gott sich uns offenbaren will? Nicht nur, ja, Jesus ist hier, sondern rechnen wir damit, dass er heute sprechen möchte, dass er sich uns heute offenbaren möchte, dass er uns Neues mitteilen möchte, rechnen wir damit? Also, dass er uns überhaupt begegnet. Und die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, war, erwarten wir vielleicht, dass er uns anders begegnet, als er es tut? Haben wir unsere feste Vorstellung, wie wir uns vorstellen, wie Gott uns heute begegnen soll, bitte? Bitte so und so. Manchmal ertappt man sich vielleicht schon dabei, dass man merkt, ich erwarte Gott jetzt so und so oder ich brauche Gott jetzt so und so. Und vielleicht sind wir manchmal mit unserem Blick einfach auch so festgefahren auf eine Weise, wie wir jetzt Gott erleben möchten oder denken, dass er sich zu offenbaren hätte oder sollte und verpassen ihn, weil er sich vielleicht anders zeigt. Und ich glaube, das ist etwas, was auch diese Jünger betraf, weil sie haben Jesus gekannt. Sie haben ihn gekannt, bevor er gestorben ist. Sie haben ihn bekannt, bis er am Kreuz gestorben ist. Jetzt plötzlich kommt Jesus, steht auf und sie erkennen ihn nicht. Könnte man denken, hä? Die waren doch vorher die ganze Zeit mit Jesus zusammen. Und ich glaube, dass er einfach diesen Auferstehungsleib hatte und dass sie auf das Äußere geguckt haben. Sie haben ihn einfach als Person nicht erkannt. Er sah anders aus. Irgendwas hatte sich an Jesus verändert. Irgendwas war neu geworden. Er hat den Auferstehungsleib gehabt. Und im 2. Korinther 5, Vers 16, 2. Korinther 5, Vers 16 steht, daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Und ich glaube, auch bei den Emmaus-Jüngern, dass sie Jesus nach dem Fleisch gekannt haben, nach seiner äußeren Erscheinung. Ja? Jetzt sagt die Bibel, aber jetzt kennen wir ihn nicht mehr so, wir kennen ihn nach dem Geist. Und was ich total bemerkenswert finde, es ist so, dass diese Emmaus-Jünger auf das Äußere geguckt haben. Und wie oft geht es uns so, dass wir vielleicht unsere Vorstellung haben oder Gott in irgendwas reinpressen wollen, wo wir sagen, wir geben diesen Rahmen vor, in dem Gott sich bewegen darf. Das würden wir nie so formulieren, vielleicht auch nicht absichtlich so machen und trotzdem lebt man das manchmal so. Dass wir bauen unser Haus, wir gehen unseren Weg und bitte Jesus, da drin sollst du dich mir mal offenbaren. Aber Jesus sagt, vielleicht möchte ich einen anderen Weg mit dir gehen. Ich möchte es auf eine andere Weise tun. Ja? Und dann kommt Jesus und begegnet uns und wir erkennen ihn nicht, weil wir unseren Rahmen haben, wo wir sagen, da drin wird er mir begegnen. Ja? Jesus sagt, vielleicht möchte ich dir anders begegnen. Vielleicht möchte ich was tun, was neu ist für dich. Und was ich ganz bemerkenswert finde bei den Emmaus-Jüngern, es war ja nicht so, dass in ihrem Geist nicht was angesprungen wäre. Und das ist ein Punkt, auf den wir noch eingehen werden. Weil es heißt ja später, heißt es, brannte nicht unser Herz, als er zu uns sprach. Das war aber nicht erst, nachdem er sich offenbart hat. Das war nur etwas, was sie erkannt haben, nachdem sie ihn erkannt haben. Aber das Herz hat schon gebrannt, als er mit ihnen sprach. Aber darauf haben sie gar nicht geguckt. Da war was in ihnen, auf was sie nicht reagiert haben. Dieses Brennen im Herz war da, haben sie aber gar nicht registriert. Sondern sie haben ihn äußerlich nicht erkannt. Wie oft ist das bei uns so? Fällt uns vielleicht manchmal später auf, dass wir merken, Mensch, da war doch was. Da war was. Und wir gucken so auf dieses, wie wir uns vorstellen, wie Gott ist und wie er uns begegnen möchte. Manchmal gehen wir vielleicht über unser Zeugnis, unser inneres Zeugnis hinweg. Und ich glaube, dafür gibt es verschiedene Gründe. Vielleicht manchmal aus Unwissenheit, weil wir das noch gar nicht so gelernt haben, auf unseren Geist zu hören, auf unser Inneres zu hören, was ja neu gemacht ist. Unser Geist, der die Stimme Gottes hört. Und obwohl dieses Brennen da war bei den Jüngern, das war ja da, aber sie haben es nicht registriert. Ich glaube, dass es bei uns auch oft so ist. Und ich kann euch ein Beispiel erzählen von mir, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Es war am Anfang, wo ich hier in der Gemeinde war. Und ich war vorher in einem anderen Hauskreis, der nicht von dieser Gemeinde war. Und ich kam in diese Gemeinde und ich habe mich so wohl gefühlt und ich habe Gott erlebt. Und ich wollte hier hinkommen und ich wurde auferbaut und ich habe so viel von Jesus gelernt. Und immer wieder kam auch die Frage, ist das dein geistliches neues Zuhause, also dein neues geistliches Zuhause? Möchte Gott dich hier haben? Ich habe immer gedacht, bevor ich diesen Schritt gehe, zu sagen, ich gehe aus meinem alten Hauskreis raus, muss ich das ganz klar von Gott wissen. Ist ja auch richtig. Nur habe ich meine Vorstellung davon gehabt, wie Gott mir das sagt. Ich habe gedacht, irgendwie, er zeigt mir das durch ein übernatürliches Zeichen. Ja, dieser Rahmen, wo wir denken, da drin begegnet uns Gott. Ich habe gedacht, irgendwie, ich muss, was weiß ich, seine Stimme akustisch hören. Und eines Tages habe ich mich zusammengesetzt mit einer Freundin damals und wir haben gebetet. Und plötzlich kam in meinem Inneren, dass Gott sagt, du weißt es doch schon so lange. Und da habe ich gedacht, oh. Das war gar nicht so, wie ich erwartet hätte, dass Gott mir eine Antwort darauf gibt. Ich habe gedacht, ich sehe, irgendein Zeichen kommt, was mir dann zeigt, weil dieses Zeichen geschehen ist, ja, das ist dein Zuhause. Oder weil ich die akustische Stimme gehört habe. Es war überhaupt nicht so. So, und Gott hat gesagt, das ist schon lange in deinem Inneren. Wir gehen manchmal über das Zeugnis hinweg, das ist schon lange, weil wenn Gott redet, das heißt ja auch, das Wort ist dir nahe, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist nicht irgendwie fern, wo wir ihn suchen. Das ist nah, das ist in uns. Und das war schon so lange da. Nur habe ich einfach eine falsche Vorstellung davon gehabt, wie Gott mir das sagt. Und ich wusste, ja, das war dieses Brennen in meinem Herzen, was schon lange da war, auch hier für diesen Ort. Und ich wusste, hier hat Gott mich hingestellt. Mein Herz hat dafür gebrannt. Ja? Aber ich habe gedacht, irgendwie muss mir Gott das anders zeigen. Und ja, ich glaube, daraus kann man irgendwie so lernen, auch immer wieder neu so zu gucken. Gott redet zu meinem Geist, Gott redet zu meinem Herzen, es kommt von innen heraus. Und dass wir nicht über unser Zeugnis hinweggehen. und nicht Gott vorgeben, wie er uns bitteschön begegnet. Sonst verpassen wir viel. Und so glaube ich, kann das einfach ein Grund sein, dass man Jesus nicht erkennt, obwohl er da ist, weil unser Blick aufs Falsche gerichtet ist. Oder weil wir vielleicht auch sagen, wollen wir dieses Unbekannte? Ja, will ich, dass Gott mir so begegnet, wie er mir gestern begegnet ist, wie er mir vorgestern begegnet ist, wie er mir vor einem Jahr begegnet ist? Und Jesus sagt, jetzt mache ich was Neues. Ich bringe dich, wir gehen einen neuen Schritt zusammen und ich möchte mich dir neu offenbaren. Wollen wir das? Sind wir offen dafür oder haben wir Angst vor dem Unbekannten? Geben wir dem Raum? Und mir geht es nicht darum, dass man einfach auf jeden Impuls irgendwie eingeht. Die Bibel sagt, wir sollen es prüfen. Aber wenn der Herr zu unserem Geist spricht und sich das deckt mit dem Wort, dann sollten wir darauf reagieren. Und ich finde, da können wir von Abraham lernen. Da gibt es ein schönes Beispiel. Das steht im Hebräerbrief, Hebräer 11, Verse 8 und 9. Hebräer 11, Verse 8 und 9. Hier steht, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Und ich habe mir hier unterstrichen, ohne zu wissen, wohin er kommt. Er ist ausgezogen, weil er Gott geglaubt hat, weil er diese Stimme gehört hat. Er hat die Stimme Gottes gehört, er wusste, Gott hat gesprochen. Und er war gehorsam, er hat gesagt, ich ziehe aus, ich weiß nicht, wohin ich komme. Ich weiß jetzt nicht, wo der Weg Gottes mich hinführt. Aber er hat diesem Wort gehorcht, er hat Gott geglaubt und er ist diesen Schritt gegangen. Und dann heißt es, dass er sich im Land der Verheißung, das, was Gott ihm verheißen hat, was er ihm versprochen hat, dass er sich hier angesiedelt hat wie in einem Fremden. Das war ein fremdes Land für ihn. Es war etwas Unbekanntes, stimmt's? Es war unbekannt. Aber er ist diesen Weg gegangen mit Gott. Und ich glaube, dass Gott vielleicht auch Dinge, einfach neue Dinge in unserem Leben, in unserer Gemeinde tun möchte, die vielleicht uns noch unbekannt sind und dass es ganz wichtig ist, dass wir ein offenes Herz haben. Wir sollen alle Dinge prüfen, aber wenn Gott klar gesprochen hat, dass wir dem nachgehen, auch Unbekannten zu folgen und in das wirklich hineinzugehen, was Gott für uns hat. Und ich habe gedacht, ist es vielleicht manchmal so, dass Jesus wirklich vor der Tür steht und anklopft? Und wir deuten dieses Klopfen gar nicht auf Jesus. Deuten wir vielleicht gar nicht auf ihn. Da klopft was an, aber wir registrieren das nicht. Wir haben es gar nicht auf ihn hin gedeutet. Das heißt ja in Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Das möchte Jesus, der möchte dabei sein. Und gibt es ein anderes Beispiel in der Bibel, wo es auch darum geht, dass jemand vor der Tür steht und anklopft. Ihr kennt das Beispiel aus dem Hohelied, wo der Geliebte an der Tür steht und klopft. Hier war es nicht so, dass die Augen von der Sulamit gehalten waren. Sie hat das sogar erkannt. Diesen Grund gibt es ja auch. Es ist ja nicht immer nur so, dass wir Gott gar nicht erkennen, wenn er da ist. Sondern manchmal ist es ja so, dass wir ihn vielleicht erkennen und trotzdem nicht drauf eingehen. Ich möchte das Beispiel aus dem Hohelied lesen mit uns. Im Hohelied 5. Verse 2 bis, ja, ab Vers 2 erstmal. Hier steht, ich schlief, aber mein Herz war wach. Das ist jetzt der Unterschied zu dem Beispiel, das wir vorher hatten. Das Herz war wach. Es war nicht so, dass die Augen gehalten wurden, sondern hier war das Herz wach. Horch, mein Geliebter klopft. Und dieser Geliebte ist ein Bild für den Herrn. Öffne mir meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene, denn mein Kopf ist voller Tau, meine Locken voll von Tropfen der Nacht. Ich habe meinen Leibrock schon ausgezogen, wie sollte ich ihn wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie sollte ich sie wieder beschmutzen? Also hier ein anderes Beispiel dafür, dass jemand vor der Tür steht, dass der Geliebte, der Herr vor der Tür steht und man sagt, oh, man erkennt sogar und man öffnet ihm nicht. Das ist natürlich noch trauriger. Weil dann haben wir wirklich gesagt, nee, ich bin zu bequem. Ne? Hier, ich bin zu bequem, ich liege schon, muss mich wieder anziehen. Vielleicht finden wir manchmal Routine sogar bequem. Zu sagen, ach, wir haben unseren festen Ablauf in allem, müssen uns nach nichts ausstrecken. Kennt ihr das? Manchmal findet man das bequem sogar, aber Gott sagt, da ist kein Leben drin. Da bin ich nicht drin zu finden. Er ist nicht hier, sagt die Bibel. In diesen Toten, er ist nicht hier. Und wo strecken wir uns danach aus, zu sagen, nee, ich möchte nicht der Bequemlichkeit nachgehen und ich möchte mich ausstrecken nach dem Leben und nach dem Neuen, was Gott für uns hat. und ich möchte dem Bekannten nachgehen. Und so kommen wir zum dritten Punkt, wo es bei mir innerlich einen Stopp gab, wo ich drüber nachgedacht habe. Und zwar finden wir das in Lukas 24, Abvers 30, möchte ich nochmal mit euch lesen, 30 bis 32 die Verse. Hier steht, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, also wir erinnern uns, Jesus war mit den Jüngern auf dem Weg und sie haben ihn gebeten, bei ihnen zu bleiben. Jetzt steht hier, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Da sind jetzt verschiedene Aspekte drin, die ich total interessant finde und wichtig für uns finde. Und das Erste ist erstmal, woran haben denn die Jünger jetzt Jesus erkannt? Habt ihr das gesehen im Wort? Im Vers 35 steht, und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. War das was Unbekanntes? Es war was Bekanntes, ne? Gerade haben wir uns darüber unterhalten, wie es ist, sind wir offen für das Unbekannte, dass Gott uns da drin begegnen kann? Oder haben wir unseren festen Rahmen, wo wir sagen, so ist es bekannt, wenn Gott mir da drin begegnet, erkenne ich das. Und bei den Emmaus-Jüngern, ich glaube bei uns auch, ist es oft so, dass, also hier war es einfach so, sie haben ihn an dem erkannt, was für sie bekannt war. Das kannten sie, wenn sie mit Jesus zusammen waren, bevor er gekreuzigt wurde, sie haben oft Abendmahl zusammen gefeiert und Jesus hat das Brot gebrochen. Das kannten sie. Und in dem Moment, wo Jesus da ist und er bricht das Brot, gehen die Augen der Jünger auf und sie erkennen ihn. Sie haben ihn wirklich an diesem Bekannten erkannt. Obwohl, was in ihrem Geist ja angesprungen war, aber das merken sie erst jetzt. Jetzt sagen sie, Mensch, unser Herz hat doch gebrannt, als er zu uns sprach. Also es war eigentlich nicht nur das Äußerliche, ja, das Brechen des Brotes, daran haben sie ihn erkannt, aber eigentlich war was in ihrem Inneren angesprungen, nur das haben sie nicht registriert. Aber es war da. Es war da. Es hat gebrannt in dem Moment, wo Gott gesprochen hat. Und wenn man sich das so anguckt, ist es schon krass, darüber nachzudenken. Es ist so, erst suchen sie ihn, sie finden ihn nicht. Dann kommt Jesus, er ist da und sie erkennen ihn nicht. Dann erkennen sie ihn und er wird unsichtbar. Das gibt's doch nicht. Aber ich habe gedacht, eigentlich ist an dieser Stelle, und das finde ich, hier steht nicht, er ging. Hier steht nicht, sie haben ihn erkannt und jetzt ging er. Das habe ich erst beim zweiten Mal so gelesen gemerkt, weil ich dachte, oh, jetzt haben sie ihn erkannt und tschüss. Aber es steht nicht, dass er gegangen ist, es steht nur, dass er unsichtbar wurde. Und ich glaube, dass hier wie so ein Wechsel geschehen ist, wo diese Emmaus-Jünger, und das ist auch eine Aufforderung an uns, wirklich aufgefordert waren, wie die Bibel uns auch sagt, nicht im Schauen zu leben, sondern im Glauben zu leben. Das war neu, weil vorher war Jesus immer bei ihnen. Sie haben ihn gesehen. Sie haben ihn nach dem Fleisch gekannt. Jetzt kennen wir ihn nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Wir kennen ihn nach dem Zeugnis. Und wir kennen ihn nach dem Glauben. Und das ist wie so ein Wechsel, wo er ist nicht gegangen. Er wurde unsichtbar, ja. Aber das ist wie so eine Aufforderung auch an die Emmaus-Jünger und an uns. Jetzt lebt ihr nicht mehr im Schauen. Jetzt lebt ihr im Glauben. Und Gott hat verheißen, hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeitalter. Das heißt, es ist wirklich so, er ist nicht gegangen, er war da. Und jetzt erst stellen sie fest, Mensch, brannte nicht unser Herz, als er zu uns sprach. Aber schön, dass sie es bemerkt haben. Brannte nicht unser Herz, als er zu uns sprach und uns die Schriften öffnete. Und das ist für uns auch so, woran können wir den Herrn erkennen? Wenn er spricht, dann bewegt sich was in unserem Geist, dann bewegt sich was in unserem Inneren. Und wenn sich was bewegt, dann ist da Leben, stimmt's? Was Totes kann sich nicht bewegen. Und wenn Gott sagt, ich bin nicht im Toten zu finden, sondern im Lebendigen, dann weiß ich, oh, in mir drin ist er zu finden. Und er ist da. Ich muss mich nicht so auf die Suche begeben, sondern ich darf mein Herz einfach nach ihm ausstrecken. Und er ist da drin zu finden. Er ist da drin zu finden, ja. Und so ist es wichtig für uns, dass wir uns nicht von diesem Bekannten abhängig machen oder von dem Äußeren, von dem Rahmen, von unserer Vorstellung, wie Gott uns begegnen möchte, sondern dass wir das wagen, auch zu sagen, Herr, wenn du dich mir ganz anders offenbaren willst oder in meinem Leben, in Gemeinschaft mit Gläubigen, in der Gemeinde, ich will offen dafür sein. Ich will das erkennen und ich will trainiert sein, darauf zu achten, wenn was in meinem Geist anspringt, wenn ich merke, oh, da ist ein Brennen in meinem Geist, Gott hat gesprochen. Gott möchte, dass wir dem nachgehen. Ja. Und ich glaube auch, dass es für uns wichtig ist, dass wir Zeiten erkennen, weil es ist ja nicht so, dass Gott gegangen ist, haben wir ja schon gesagt, Gott ist da. Aber ich glaube, es gibt bestimmte Zeiten, wo Gott uns speziell sich offenbaren möchte, wo Gott speziell zu unserem Herzen sprechen möchte, wo er sagt, jetzt möchte ich möchte was sprechen, ich möchte dir was sagen. Er ist immer da. Aber wir sollen die Zeiten nicht verpassen, wenn er sagt, ich möchte mich dir jetzt offenbaren. Und dass er in uns wirklich dieses offene Herz findet, dass wir die Zeiten nicht verpassen, dass wir die Zeiten erkennen, dass wir wachsam sind. Dass wir nicht verpassen, dass wir wachsam sind. Und Lukas 12, Vers 35 spricht auch von was Brennendem und von Wachsamkeit. Und wenn wir uns das angucken, merken wir, dass das wirklich dazu passt. Lukas 12, ab Vers 35 steht, eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen brennend sein. Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Und für was steht die Lampe? Steht für unseren Geist. Sprüche 20, Vers 27 unterstreicht das auch nochmal. Sprüche 20, 27 steht, der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn. Also unser Geist ist wirklich so eine leuchtende Lampe für den Herrn. Und wenn hier steht, eure Lampen seien brennend, dann ist damit unser Herz gemeint. Weil das ist eine Leuchte für den Herrn, das ist eine Lampe für den Herrn. Und wir finden wirklich diese Aufforderung, dein Geist soll brennend sein. Warum? Damit wir wachsam sind. Finden wir hier in dem Text, damit wenn er kommt, dass er euch wachend finden wird. Weil diese Lampe, die gibt ja Licht, stimmt's? Wenn man im Finsteren ist, sieht man nicht, was passiert. Aber wenn da Licht ist, dann sehen wir, was abgeht. Und Gott sagt, so sollen wir im Geist sein. So wie es im Natürlichen ist, wenn Licht ist, dann erkennen wir Dinge, dann sehen wir Dinge. Und Gott sagt, du sollst nicht so sein, dass du mich nicht erkennst, wenn ich mich dir offenbaren will, wenn ich komme und zu dir reden möchte. So soll es in unserem Geist sein. Es sagt wirklich, unser Geist ist diese Leuchte, ist diese Lampe für den Herrn. Und im Geist soll es so sein, dass wir die Dinge erkennen, dass wir wachsam sind, dass wir Gott nicht verpassen, dass wir ihn nicht verpassen. Und das Schöne ist, dann sagt Gott, und dann werde ich zu dir hineingehen und ich werde dich bedienen. Es ist so schön, wenn Gott kommt und er möchte sich uns offenbaren, dann macht er das, um uns zu bedienen. Der macht es, um uns zu begegnen, um uns zu beschenken. Er möchte uns bedienen. Und wenn wir uns anschauen, dieses brennende Herz, zu dem wir aufgefordert werden, habt diesen brennenden Geist, eure Lampen seien brennend, ist ja die Frage, wie werde ich brennend? Wie werde ich brennend? Also einmal ist wichtig zu wissen, Jesus lebt in mir, der Heilige Geist ist in mir, generell das Feuer ist da. Und hier im Wort wird uns aber auch nochmal so gezeigt, da sagen die Jünger, unser Herz hat gebrannt, als Jesus zu uns sprach und als er uns die Schriften öffnete. Also als er zu uns sprach, dieses Rhema-Wort, dieses durch den Geist inspirierte Wort, was mich genau trifft in meiner Situation, was genau in mein Leben reinspricht und das Wort Gottes allgemein, was es aussagt. Darin ist er zu finden und er sagt, das Herz brennt, wenn wir in seinem Wort sind. Es zeugt von ihm. Es ist ein Zeuge, also dieses Brennen in unserem Herzen ist ein Zeichen für den Herrn, es ist ein Zeuge für den Herrn. Und das bekommen wir einfach auch, wenn wir im Wort Gottes sind, wenn wir in seinem Wort ihn erkennen. Und Johannes 8, die Verse 31 und 32, die sprechen auch nochmal von dieser Kombination, den Herrn zu erkennen und seinem Wort. Johannes 8, Verse 31 und 32. Hier steht, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Cool. Die Wahrheit, das Wort Gottes sagt uns ja, dass die Wahrheit ist Jesus. Stimmt's? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit ist Jesus. Und jetzt heißt es, wenn wir in seinem Wort sind, werden wir die Wahrheit erkennen. Das heißt, wir werden Jesus erkennen. Wie bei den Emmaus-Jüngern. Gott hat gesprochen und ist was in ihrem Geist angegangen. Der Geist hat gebrannt. Daran, das ist ein Zeichen für den Herrn, dass er spricht, hat er in uns gegeben. Und bei uns ist es ja nochmal anders als bei den Emmaus-Jüngern, denn die Emmaus-Jünger, die waren nicht erfüllt vom Heiligen Geist. Da war Jesus noch nicht inwendig in ihnen. Und trotzdem war das, wenn sie mit ihm zusammen waren und in dem Wort, dann hat ihr Geist angefangen zu brennen. Wie viel mehr bei uns, wo er innen drin ist und das Feuer in uns angezündet hat. Ja, und wenn wir uns damit beschäftigen, zu sagen, was ist dieses Brennen? Okay, wir wissen, wie wir entfacht werden, wie wir in Brand gesetzt werden. Was ist dieses Brennen in unserem Herzen? Und es ist der Herr selbst. Er selbst ist dieses brennende Feuer in unserem Herzen. Und da gibt es viele Beispiele im Alten und Neuen Testament, wo Gott sich durch die Bibel als ein brennendes Feuer zeigt. Dass er offenbart sich uns als dieses brennende Feuer. Da gibt es das Beispiel Gott im brennenden Dornbusch, wo er dem Mose begegnet, im Alten Testament. Wer das nachlesen will zu Hause, im 2. Mose 3, Vers 2, 2. Mose Kapitel 3, Vers 2, wo Gottes Stimme aus dem Feuer kommt. Das ist ein Zeichen für Gott. Gott ist dieses brennende Feuer. Und im Beispiel aus dem Neuen Testament finden wir auch zum Beispiel im Hebräer, es gibt verschiedene Stellen, die das aussagen, Hebräer 12, 29, hier steht, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Unser Gott ist dieses verzehrende Feuer. Er ist dieses brennende Feuer, das wirklich in unseren Herzen brennt. Und des Weiteren ist dieses Feuer auch ein Zeichen für den Heiligen Geist. Für uns, die wir wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Weil es steht in, zum Beispiel in Matthäus 3, in Vers 11. Matthäus 3, Vers 11, ab Ende des Verses, das steht, oder ab Mitte, er, Jesus, wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Also Jesus wird uns mit diesem Feuer taufen. Und dann, die Geschichte kennt ihr aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, in den Versen 3 und 4, als es um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ging, dann heißt es, und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt. Also dieses Feuer ist ein Zeichen für den Herrn selbst, für Gott, und für Gott den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ja eine Person der Gottheit, für den Heiligen Geist. Und was ich auch sehr interessant finde, und das möchte ich mir mit euch nochmal gerne anschauen. Seid ihr noch da? Ja? Gut. Und zwar ein Beispiel aus dem Alten Testament, im 2. Mose, Kapitel 13, Verse 21 und 22. Auch ein Beispiel dafür, dass Gott sich wirklich in diesem Feuer zeigt. Dass er zeigt uns nochmal, dieses brennende Feuer ist wirklich der Herr. 2. Mose 13, Verse 21 und 22. Und hier steht: Der Herr aber zog vor ihnen her, also vor dem Volk Israel, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern könnten. Weder wich die Wolkensäule vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Also einmal sehen wir hier drin, dass Gott sich wieder in diesem Feuer zeigt, und dann sehen wir auch, was hat denn diese Feuersäule für eine Wirkung? Also beziehungsweise, was hat sie für einen Auftrag? Und wir sehen, das war die Wegweisung für das Volk. Stimmt's? Es hieß, wo die Wolkensäule oder auch die Feuersäule euch vorangeht, da geht hin. Und das ist ein Zeichen für uns, dass wir da, wo unser Herz brennt, wo Gott zu uns gesprochen hat und es brennt in unserem Herzen und wir merken, da ist was in unserem Geist, da sagt Gott, hier bin ich zu finden, nicht im Toten, hier ist das Lebendige, da bewegt sich was in mir. Hier, das ist der Weg, das ist der Schritt. Hier möchte ich mich dir offenbaren, das ist jetzt der neue Weg für dich oder für uns als Gemeinschaft, als Gemeinde. Es ist unsere Wegweisung und unsere Leuchte. Das heißt, dass die Feuersäule, dass sie geleuchtet hat. Und der Psalm 119 in Vers 105, Psalm 119, 105, heißt es, eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht auf meinem Pfad. Also hier haben wir auch wieder den Aspekt des Wortes, weil wir haben ja gesagt, das Herz hat gebrannt, als sie im Wort waren. Stimmt's? Und jetzt heißt es hier, dass das Wort ein Licht ist für meinen Pfad. Das heißt, das Wort ist ein Licht, um Wegweisung zu geben. Diese Feuersäule, Gott selbst, ist dieses Licht, um Wegweisung zu geben. Und dadurch empfangen wir wirklich diese Leitung in unserem Herzen, das uns zeigt, wo Gott uns begegnen möchte und wo er uns hinführen möchte. Und ich möchte noch eine Bibelstelle zu demselben Aspekt mit euch lesen, weil hier nochmal was auch rausgearbeitet wird, was ich wichtig finde für uns. Und zwar steht es im 4. Mose, Kapitel 9, Verse 22 und 23. 4. Mose 9, 22 und 23. Hier steht, wenn die Wolke auf der Wohnung verweilte, indem sie darauf ruhte, dann lagerten die Söhne Israel und brachen nicht auf. Und wenn sie sich dann erhob, brachen sie auf. Und jetzt kommt das Wesentliche. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie, nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf. Sie verrichteten den Dienst des Herrn nach dem Befehl des Herrn durch Mose. Also dieses, wenn die Feuersäule gestanden hat und sich nicht bewegt hat, dann war das ein Zeichen für das Volk Israel, bleib stehen, Ruhe, hier bin ich, jetzt ist das Volk, bleibt einfach stehen und ruht, da ist Gott. Und wenn sich die Feuersäule bewegt hat, dann war das Volk mir. Weil das Volk sollte da sein, wo die Feuersäule ist. Und so ist es für uns auch, dass wir auf unser Herz achten, wo führt mich Gott hin? Was hat er in meinen Geist gegeben? Wenn er spricht, ruhe, dann ruhe ich. Und wenn er sagt, komm, dann folge ich. Und das ist so diese Sache. Erkennen wir ihn, ist die eine Sache. Und die andere ist, wenn wir ihn erkennen, folgen wir ihm? Das ist die Frage. Jetzt haben wir ihn vielleicht erkannt, folgen wir ihm? Das ist die nächste wichtige Frage. Folgen wir ihm, auch wenn das vielleicht in was Unbekanntes reingeht, wie beim Abraham in dieses fremde Land. Und er wusste nicht, wo er hinzieht. Das heißt, er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommt. Ziehen wir auch aus? Folgen wir, wenn wir den Herrn erkannt haben und er gesprochen hat, folgen wir ihm dann? Und wenn wir ihm folgen, können wir nur gewinnen, weil da das Leben ist. Weil Gott sagt, da bin ich. Da, wo das Feuer ist, da. Ich bin nicht in diesem Toten zu finden. Ich bin wirklich in diesem Lebendigen zu finden. Und da, wo der Geist des Herrn ist, da, wo Gott ist, da ist das Leben. Und wenn wir uns ausstrecken danach, wo das Leben ist, dann sind wir bei Jesus, dann sind wir bei ihm. Und dann erleben wir auch was, weil Gott uns in was Neues hineinführt. Gott ist ja kein langweiliger Gott, er möchte ja Neues wirken und er möchte sich mit uns bewegen. Und dieses Feuer ist was Lebendiges in uns. Und ich habe mich gefragt, wenn unser Herz nicht mehr brennt oder wir das nicht mehr so wahrnehmen, dann müssen wir uns fragen, warum? Weil ich glaube schon, dass dieses Brennen auch eine Art Barometer dafür ist. Sind wir in Gottes Wort? Hat er gesprochen? Haben wir uns entfernt? Sind wir in seinem Willen? Sind wir ihm gefolgt? Sind wir ihm nicht gefolgt? Hat er vielleicht gesprochen? Wir sind ihm noch nicht gefolgt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir, wenn unser Herz nicht brennt, dass wir ganz nah an dieses Feuer gehen. Weil da, wo Feuer ist, da wird alles, was sich dem nähert, wird in Brand gesetzt. Auch wenn man sich eine Kerze vorstellt, du hast eine Kerze mit einem Docht, die brennt nicht. Wenn du die in die Ecke schmeißt, weit weg von einem brennenden Feuer, wird sie niemals entfacht werden. Aber wenn du die Kerze nimmst und diesen Docht ins Feuer hältst, dann wird sie sofort entzündet werden und wird brennen. Und wenn wir sagen, Mensch, ich spüre gar nicht, dass mein Herz brennt, dann müssen wir ganz schleunigst dahin rennen, wo das Feuer ist. Und das ist in dir drin. Das ist der Herr. Dass wir gucken, wo hat er vielleicht schon geredet? Ja? Wo hat mein Herz gebrannt? Wo soll ich hin? Wo ist vielleicht noch was offen, wo Gott gesagt hat, ich habe schon zu dir gesprochen? Wie bei den Emmaus-Jüngern. Mensch, hat nicht mein Herz gebrannt, als er zu mir sprach. Der hat was zu mir gesagt. Bin ich ihm gefolgt? Und wenn wir merken, unser Herz brennt nicht, dann müssen wir ganz schnell dahin, wo das Feuer ist. Ganz nah an Gott, weil Gott sagt, ich bin dieses verzehrende Feuer. Und wenn du nicht brennst, komm zu mir. Ich setze dich in Brand. Und es ist wirklich so, dass der Herr ist wirklich zu finden. Er sagt, dass da, wo man mich mit ganzem Herzen sucht, da werde ich mich von euch finden lassen. Das ist eine Verheißung. Und wie schön, wir haben das gesehen bei den Emmaus-Jüngern. Sie haben ihn erst in dem Toten gesucht, in dem Falschen. Sie haben ihn da drin nicht gefunden. Aber Jesus hat gesehen, da, in dem Herzen, da geht was ab und sie haben sich weiter unterhalten. Sie waren betrübt da drin und sie wollten wirklich, sie hatten diese Suche nach Jesus in ihrem Herzen. Und er hat es gesehen und er ist einfach gekommen und wollte sich ihnen offenbaren. Auch wenn sie ihn erst nicht erkannt haben. Aber er ist gekommen. Wie viel mehr wir, wo wir wissen, dass Jesus wirklich in uns ist und er möchte sich uns offenbaren. Er möchte, dass wir brennen für ihn. Das bedeutet einfach, wir müssen in der Nähe von dem Feuer sein. Wir müssen da sein, wo es brennt. Und ich habe einfach gedacht, wenn wir jetzt auch gleich so in die Lobpreiszeit gehen und die Anbetungszeit, dass wir einfach gucken, dass wir das wissen, in unserem Herzen, Jesus ist nicht im Toten zu finden. Wo bin ich vielleicht wirklich ja in toten Werken? Wo gibt es Bereiche in meinem Leben, wo es eigentlich Religion ist, wo ich den Herrn wie verloren habe, aus den Augen verloren habe? Ich sage, nee, ich steige da drin aus. Und wo gibt es Dinge, wo du weißt, da hat Gott zu mir gesprochen, ich bin nicht gefolgt. Bin nicht gefolgt. Es ist unsere Entscheidung zu sagen, wenn ich da sein möchte, wo der Herr ist, Gott sagt, da wo ich bin, da wird mein Diener sein. In Johannes 12, 26 steht das. Da wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Das heißt, da wo Gott ist, er möchte, wir, die wir ihm dienen, die wir ihm folgen wollen, wir sollen da sein, wo er ist. Und auch die Frage, folgen wir ihm, wenn er zu uns spricht? Wird das auch bewegen? Wo hat Gott schon gesprochen? Wo möchte Gott sprechen? Und dann diese Entscheidung in unserem Herzen, das ist was wir vor Gott ausmachen. Folge ich ihm, wenn er mich ruft? Folge ich ihm? Er hat mir vielleicht schon was gesagt. Ich habe immer noch die Möglichkeit zu sagen, Herr, ich kehre um. Ich habe mich in dem Toten aufgehalten, ich kehre davon um, ich strecke mich aus nach dir. Ich danke dir, dass du da bist, weil das brennende Feuer ist wirklich da, das ist in dir. Und dass wir uns ausstrecken nach Gott, dass wir uns ausstrecken nach diesem Gott, der ein verzehrendes Feuer ist, der dich wirklich in Brand setzen will und dass wir seine Nähe suchen und sagen, Herr, ich komme ganz nah zu dir, ich komme dahin, wo das Feuer ist, ich komme zu dir, setz mich neu in Brand. Und Gott wird es tun, das hat er versprochen.
Auf die Bühne. Halleluja. Gelobet sei der Herr. Dankeschön, Jesus. Ich bin irgendwie aus, kann das sein? Bin ich aus? Nein? Okay. Ich höre mich nicht. Okay. Auch als wir erst in dieser Lobpreiszeit waren, wo wir den Herrn angebetet, ihn als Majestät und als wunderbaren König. Und mir war in dieser Zeit so klar, und ich spürte auch, wie der Herr sagt, ich möchte euch so gerne begegnen. Versteht mal, Vera hat das schön erklärt, er ist in uns, ja? Aber dieses, dass es wieder brennt, dass wir wissen, ja, er ist wirklich da. Dass wir nicht nur hier im Kopf wissen, er ist da, dass wir da wissen, oh, er ist da, es brennt in mir. Und du kannst, wenn wir jetzt so einfach auch in die Zeit des Lobpreises